SWR 2 Tandem
Rakete.
Am Mikrofon ist Fabian Elsesser. Hallo. Gast in der Rakete ist heute Kai Wieland. In wenigen Tagen wird er 28 Jahre alt. Er ist gebürtig aus Backnang und wohnhaft in Almersbach am Tal. Ein Mann mit vielen Talenten. Gelernter Medienkaufmann, studierter Buchwissenschaftler, angehender Redakteur und dann außerdem, das interessiert uns besonders, Blogger und vielversprechender Nachwuchsschriftsteller. Hallo Kai.
Hallo.
Kai, vor kurzem ist dein erstes richtiges Manuskript fertig geworden. Es trägt den Titel Amerika, hat rund 180 Seiten, glaube ich. Wann hast du damit angefangen und wie lange hast du dran geschrieben?
Also angefangen habe ich vor ungefähr anderthalb Jahren, beziehungsweise ich habe während dem Studium damit angefangen und anfangs nicht eine konkrete Storyline verfolgt, sondern immer, wenn ich Ideen hatte, dran gewerkelt. Und nach meinem Bachelor, das war letztes Jahr im Frühjahr, hatte ich dann etwas mehr Zeit, bevor mein Volontariat angefangen hat. Und da habe ich mich dann wirklich arbeitstageweise hingesetzt und ein Buch draus gezimmert, sozusagen. Also in Summe etwa 12 Monate, würde ich sagen.
Du sagst gerade, du hast dich dann so richtig hingesetzt, hast Arbeitstage verbracht am Computer, vermute ich mal.
Ganz genau, ja.
Ich glaube, es war irgendein Unterhaltungsschriftsteller, der gesagt hat, so, ich muss eine Seite, ich glaube auch Thomas Mann hat es auch gesagt, so, ich muss eine Seite am Tag schaffen, dann ist alles gut, ob ich die dann wegwerfe oder nicht. Hast du dir da auch so vorgenommen, so eine muss ich schaffen?
Nein, das hat für mich nie funktioniert. Also bei mir kam es schubweise, dass ich entweder wirklich Output rausbringe, aber es ist auch möglich, dass ich mal an einem Tag einfach gar keine Energie habe oder überhaupt keine zündende Idee. Und dann bringt es mir persönlich auch nichts, da eine Seite aufs Papier zu bringen.
Du hast in deinem Lebenslauf, den du uns vor der Sendung geschickt hast, geschrieben, dass du dich also auch schon früher an Romanen versucht hast, aber es blieb bei Fragmenten.
Ja, genau so ist es, ja. Also hauptsächlich ist es, weil ich immer besser darin war, Ideen zu haben, als sie auszuführen. Ich habe, so wie ich auch Amerika angefangen habe, am Anfang oft einzelne Fragmente verfasst, meistens auf Ideen, meistens aufgrund von Beobachtungen, die ich gemacht habe, und dann habe ich das schnell runtergeschrieben, das war dann eine halbe Seite. Aber es war eben nie eine zusammenhängende Story. Und die mal wirklich über 150, 200 Seiten zu entwickeln, habe ich einfach bei meinen vorherigen Ideen nie geschafft. Bei Amerika hat es funktioniert, war allerdings auch ein bisschen einfacher für mich, weil das so ein bisschen anekdotenhaften Charakter hat.
Genau, denn jetzt wollen wir doch mal wissen, worum geht's. Du sollst jetzt nicht dein ganzes Buch verraten, das soll ja schließlich nochmal ein Erfolg werden, aber trotzdem, mach uns mal ein bisschen neugierig.
Also die Handlung spielt grundsätzlich in einem fiktiven Dorf im Schwäbischen Wald und ein junger Mensch, der in dem Roman als Chronist bezeichnet wird, geht dort in eine Dorfkneipe und unterhält sich dort mit den Menschen. Das sind ältere Menschen und die teilen sozusagen ihre Erinnerung mit ihm. Und das zugrunde liegende Thema ist eigentlich die persönliche Erinnerung gegenüber der Geschichtsschreibung. Denn der Chronist als junger Mensch hat natürlich besonders zu der Zeit um den Zweiten Weltkrieg herum, festes Bild im Kopf, wie das Leben dort gewesen sein könnte, gefüttert durch Filme oder Bücher oder in den Geschichtsunterricht. Und das wird eben konfrontiert mit den Erinnerungen, die diese Personen oder diese älteren Menschen mit ihm teilen. Und da liegt eben so ein Konflikt ein bisschen drin und das ist eigentlich so das Grundthema, würde ich sagen.
Gut, diese Generation stirbt langsam aus, ne? So die Jahrgänge, was wird das da noch sein? So 24 bis 34 wahrscheinlich.
Genau.
Aber eigentlich ein Thema, was noch bis heute nachwirkt, ne? Was du vielleicht auch aus persönlicher Erfahrung, du bist Jahrgang 89, noch mitbekommen hast?
Also ich habe mich natürlich auch immer mit meinen Großeltern darüber unterhalten. Allerdings war ich da noch sehr jung. Aber es ist ein Zeitraum, der mich an sich immer sehr interessiert hat. Also ich habe beispielsweise auch meine Bachelorarbeit über die Information Control Division geschrieben, die auch eine Rolle spielt in dem Buch.
Musst du kurz erklären,
das
für die sich nicht mehr erinnern.
Genau, in der Besatzungszeit war das die amerikanische Behörde, die sozusagen den Mediensektor in Deutschland kontrolliert hat.
Und also die ganzen Lizenzen vergeben hat.
Genau, Lizenzen vergeben. Die Büchereien wurden da von nationalsozialistischer Literatur gesäubert etc.
Bevor wir länger drüber reden, lass uns doch mal was daraus hören. Du hast einen Ausschnitt vorbereitet für uns.
Tief im Schwäbischen Wald, fernab der Zivilisation, selbst durch bescheidene Metropolen wie Backnang und Mohart, liegt ein kleines Dorf, in dem kaum noch einer wohnt. Dabei ist es ein Dorf mit einer einstmals passablen Infrastruktur. Auch heute noch gibt es eine Bushaltestelle, eine Schule und sogar ein Freibad. Allerdings erfüllen sie alle nicht mehr ihren ursprünglichen Zweck, wie so vieles an diesem Ort. Das alte Schulgebäude zum Beispiel hat schon lange keine Schüler mehr gesehen. Es wird lediglich dann und wann für eine der seltenen Begräbnisfeiern genutzt. Selten nicht deshalb, weil hier alle so lange leben, sondern ganz einfach deshalb, weil fast alle schon tot sind. Wahrscheinlich handelt es sich um den Ort mit den meisten Suizidfällen pro 1000 Einwohner Deutschlands, wenngleich hier noch niemals 1000 Menschen zur selben Zeit gelebt haben. Deshalb, oder vielleicht auch, weil hinter dem einen oder anderen Suizid ein Fragezeichen steht, taucht das Dorf in keiner derartigen Statistik auf. Kritische Ausschläge werden eliminiert. Und die Kinder? Kinder werden geboren, aber sie verschwinden und den Alten wird nicht gesagt, wohin. An einem Tag, der so beginnt wie alle Tage, nämlich mit Nebel und dem Geschrei der Krähen, kommt ein junger Mensch, ein Chronist, in dieses Dorf und erzählt den Alten von dem Buch, das er schreiben möchte. Er muss an vielen Fensterläden rütteln, bis er einen findet, der nicht glaubt, er wolle nur etwas verkaufen. Wer durch den Rillingsweg oder den Erlenweg geht, dem fallen zwei Dinge auf. Erstens, es gibt im Dorf nur diese beiden Straßen. Zwei Straßen und 20 Häuser, einige davon leerstehend, machen Rillingsbach zu einem guten Ort für einen Briefträger und zu einem schwierigen Ort für den Chronisten. Zweitens, eine der beiden Straßen ist auch noch eine Sackgasse. Und doch braucht es manchmal nicht mehr, um sich zu verlaufen. Ansonsten sieht man vor allem riesiges Fachwerk, geschlossene Fensterläden, rostiges Ackergerät, hohes Gras, leere Kaugummiautomaten und, wie der Chronist die Liste mit doppelter Unterstreichung beschließt, jede Menge Tristesse. Die Tatsache, dass es in den vergangenen Tagen, als die Menschen noch Urlaub in der Region machten, auch ein Hotel gab, macht den Chronisten neugierig. Was könnte in einer Broschüre für das Naherholungsgebiet Rillingsbach gestanden? Womit könnte es geworben haben? Was auch immer es war, aus dem Drei-Sterne-Hotel wurde bald ein Zwei-Sterne-Hotel, dann ein Restaurant, dann ein Vereinsheim für den örtlichen Kegelclub und schließlich, und so ist es bis heute, eine Kneipe. Dankeschön.
Ein Ausschnitt aus Amerika, dem ersten Manuskript von Nachwuchsschriftsteller Kai Wieland. Ja, wenn man da so zuhört, tut sich die schiere Tristesse erstmal vor unserem inneren Auge auf. Wo gibt es solche Orte? Es werden jetzt wahrscheinlich wütende Hörer anrufen, wenn ich mal vorschlage, Schwäbische Alb oder so.
Es gibt keine reale Vorlage für das Dorf, aber natürlich hat man gewisse Dinge vor Augen, die man schon gesehen hat. Also gerade im Schwäbischen Wald gibt es einige abgelegene Dörfer, die zumindest was die Lage und die Abgeschiedenheit betrifft, so ungefähr in diese Richtung gehen. Die Tristesse ist aber sicherlich etwas überzeichnet, würde ich sagen.
Dieses Manuskript ist leider noch nicht im Handel erhältlich. Seit wann suchst du einen Verlag dafür?
Also einen Verlag suche ich schon, während ich es geschrieben habe, habe ich eigentlich schon angefangen zu suchen. Nachdem es fertig war, habe ich es dann wirklich im großen Maßstab versendet. Eigentlich hatte ich es schon halb aufgegeben, ehe dann der Blockbuster-Wettbewerb ums Eck kam.
Genau, ganz wichtiges Stichwort. Du warst einer der Finalisten dieses Wettbewerbs, den der Klett-Cotta-Verlag ausschreibt. Warum hast du deinen Text ausgehend bei diesem Preis eingereicht? Der ist ja ein bisschen anders als andere Literaturwettbewerbe.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss einerseits sagen, ich habe, wie gesagt, es fast überall mit Amerika versucht. Also ich war auch nicht besonders wählerisch und habe es bei vielen Wettbewerben auch versucht. Beim Blockbuster habe ich mehr Hoffnung gehabt, muss ich sagen. Und zwar einfach aus dem Grund, man hat, wenn man ein Manuskript an Verlage schickt und es wird nichts draus, immer so ein bisschen die Hoffnung, dass es einfach die Marktgängigkeit ist, die da fehlt. Oder dass es Vorbehalte gibt, ob sich der Titel verkauft, gerade wenn es in meinem Fall auch noch so ein bisschen eine regionale Prägung ist. Und man muss da immer an denjenigen, der in dem Verlag mit dem Manuskript konfrontiert ist, auch wirtschaftlich überzeugen. Während bei dem Wettbewerb es ja in erster Linie mal darum ging, die Blogger zu überzeugen, die natürlich vor allem Leser sind und nicht so sehr nach wirtschaftlichen Kriterien urteilen. Jedenfalls war das eben meine Hoffnung. Und ich habe gedacht, da könnte was drin sein. Und wenn ich es zumindest bis auf die Longlist schaffe, dann bekomme ich vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit damit. Und natürlich, der erste Preis war natürlich sowieso sehr verlockend, aber soweit habe ich eigentlich gar nicht gedacht.
Was ist das für ein Verfahren? Also was ist das Prinzip bei dem Blockbuster?
Also das Prinzip des Wettbewerbs ist das, dass ich vor allem Nachwuchsautoren, die noch keine Verlagsveröffentlichung haben, also Self-Publishing ist erlaubt, aber noch keine Verlagsveröffentlichung, sich bei diesem Wettbewerb beteiligen können. Und dabei nehmen auch 16 Blogger teil. Und die Nachwuchsautoren haben die Möglichkeit, ihre Manuskripte an einen dieser Blogger einzureichen, der sich dann am Ende für ein Manuskript entscheidet, das er sozusagen in die nächste Runde schicken möchte. Das bedeutet also, es kommt zu einer Longlist mit 16 Titeln und die Blogger übergeben im Anschluss daran ihre Longlist an die Fachjury. welche dann wiederum die drei Shortlist-Titel ermittelt.
Und du hast dann einen Paten dir gesucht oder hast dann einen zugewiesen bekommen? Oder
genau,
hat sich für dich entschieden? Wer war das? Kennt man den?
Also man hat die Texte über ein Portal eingereicht und konnte drei Blogger angeben, an die man das Manuskript gerne senden möchte. Und dann ist es per Zufallsverfahren in einen Blogger gegangen. In meinem Fall war das die Sonja Kraus, die auf Lust zu lesen bloggt. Und ja, das hat offenbar gut funktioniert. Ihr hat mein Manuskript gefallen und dann ging es weiter wie bekannt.
Sie hören SWR 2 Tandem Rakete. Heute mit Kai Wieland, Blogger, Schriftsteller, Buchwissenschaftler aus dem Großraum Stuttgart, der mit seinem ersten Manuskript in Romanlänge, nämlich mit Amerika, es unter die ersten drei geschafft hat beim Blockbuster-Wettbewerb des Klett-Cotta Verlags. Jetzt muss ich doch mal fragen, Kai, die Schreibweise ist sehr originell. Amerika mit zwei E, einem H und hinten am letzten A ist auch nochmal ein H dran. Was hat das damit auf sich?
Also ich habe sozusagen versucht, das schwäbische Setting so ein bisschen rüberzubringen damit, aber das war so ein einfacher Impuls, also ich habe das jetzt nicht dialektwissenschaftlich abgeprüft, ob das jetzt so korrekt ist, aber wenn ich schwäbisch Amerika ausspreche, dann ist es so das, was für ein Klangbild bei mir im Kopf ist.
Funktioniert junge Literatur, also von jungen Autoren, also am besten, wenn da ein biografischer Bezug da ist?
Ich denke, das kann man so nicht pauschal sagen. Es ist eine Frage der Machbarkeit für einen Autor. Also es gibt natürlich Menschen, die schreiben Science-Fiction oder Fantasy. Die brauchen keinen Realitätsbezug. Für mich persönlich hat das eben nicht funktioniert. Ich habe das gebraucht.
Hm. Magst du Verlierertypen? Denn da gibt es ja doch schon so ein paar in deinem Buch, ne?
Ja, also ich sag mal so, ich finde reine Gewinnertypen für ein Buch zumindest langweilig. In der Realität ist das sicherlich was anderes.
Och, ich weiß aber gar nicht.
Jedenfalls, mir gefällt immer, wenn eine tragische Komponente in einer Figur ist. Ein reiner, strahlender Held zum Beispiel, ob es jetzt im Film oder in der Literatur oder ja wahrscheinlich auch im echten Leben ist, hat dann doch am Ende des Tages etwas Fades. Und so eine tragische Komponente ist einfach ein bisschen Tiefe in der Figur und eigentlich auch in jedem Menschen. Und vermutlich trägt auch jeder Mensch irgendwo etwas Trauriges in sich.
Wie würdest du deinen Stil beschreiben?
Ich denke mal, dass mein Stil sehr von Schwermut geprägt ist. Das war auch immer so, nicht nur bei diesem Buch, weil es für mich einfacher ist, so Gefühle in den Text zu bekommen, als es über den Humor zu machen. Und generell, ich denke, dass ich eine sehr langsame Sprachmelodie habe. Ich denke, es ist nichts, wo jemand, der viel Effekt braucht in einem Text oder eine große Spannung glücklich wird. Es ist, denke ich, eher etwas für Sprachästheten, würde ich jetzt mal sagen.
Aber vielleicht auch, es sind ja jetzt keine Sätze von mancher Opulenz. Ne? Es ist schon immer auf den Punkt, schnörkellos, fast schon ja, von einer gewissen Trockenheit. Ne?
Ja, das ist auch, was mir eigentlich gefällt an einem Text. Also ich versuche mich zum Beispiel mit Landschaftsbeschreibungen in der Regel eher zurückzuhalten. Das ist auch ein Stück weit die Literatur, mit der man dann irgendwo auch aufwächst. Also ich habe beispielsweise auch Hemingway immer sehr gern gelesen, der ja auch eine sehr nüchterne, trockene Sprache hat. Und das ist für mich vom Leserlebnis angenehmer.
Freut mich, dass du das sagst. Das hatte ich nämlich so, ich hatte so die leise Vermutung, ne? Dass da so ein bisschen Hemingway so ganz weit am Horizont mal vorbeigelaufen ist.
Ja, das ist gut möglich, ja.
Du hast vor vielen Jahren mit dem Schreiben angefangen. Erinnerst du dich an deinen allerersten Text?
Die erste Kurzgeschichte, die ich wirklich geschrieben habe, dürfte in der Schule gewesen sein. Da ging es meines Wissens um zwei Kinder, die einen Igel finden. Das erste wirkliche Manuskript, das ich angefangen habe, oder der erste Freizeitversuch, einen Text zu produzieren, das war eine Kurzgeschichte über den Weltuntergang.
Hier liegen wirklich die heiteren Themen, muss man schon mal sagen.
Das war in dem Fall war das allerdings eine Wettbewerbsausschreibung.
Und du hast auch schon, bevor jetzt dieses Manuskript in Romanlänge entstanden ist, ja auch schon mal zwei Kurzgeschichten in Sammelbänden untergebracht. Was waren das für welche?
Das war einmal tatsächlich diese Kurzgeschichte zum Thema Weltuntergang, wo ich über eine Bar geschrieben habe, die immer zu Silvester auftaucht und wo Menschen, die in einer Situation im Leben sind, wo sie nicht mehr weitergehen wollen, einkehren und dann Menschen aus den vergangenen Jahrhunderten finden, denen es am Silvesterabend genauso ging. Die andere Kurzgeschichte war eine Kurzgeschichte zum Thema Gestaltwandler, das war eine Werwolf-Geschichte.
Gibt es denn ein großes Angebot an solchen Wettbewerben oder auch eben an Anthologiebeiträgen, für die man sich bewerben kann mit Texten?
Ja, es gibt grundsätzlich ein großes Angebot, das man online findet. Allerdings muss man eben auch ein bisschen aufpassen, denn manchmal ist der ganze Zweck von so einer Anthologie eben, dass die Autoren sich dann selber die Bücher kaufen. Also es ist nicht immer alles seriös. Man muss das ein bisschen mit Vorsicht genießen, vor allem wenn dann noch eine Teilnahmegebühr fällig wird.
Mhm. Wie hat sich denn das angefühlt, als du dann dieses Buch vor dir hattest, wo dann tatsächlich dein Name drin stand, Kai Wieland?
Das war in dem Moment natürlich ein wunderbares Gefühl. Das war das erste Mal, dass ich so literarische Versuche nach außen tragen konnte und dass jemand gesagt hat, das ist gut genug, um es in einem Buch abzudrucken. Und da war ich natürlich wahnsinnig stolz, als ich das zu Hause liegen habe.
Jetzt habe ich noch eine Frage nochmal zu Amerika. Du hast dafür nicht nur diesen wirklich sehr bemerkenswerten Platz unter den ersten drei beim Blockbuster-Wettbewerb bekommen, sondern auch ein dreimonatiges Arbeitsstipendium, und zwar vom Förderverein Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg.
Genau.
Aber wieso denn Arbeitsstipendium? Das Buch ist doch schon fertig.
Also das habe ich schon vorher bekommen. Das war Anfang diesen Jahres. Und ich weiß nicht, ob das Buch wirklich fertig ist. Das ist eben die Sache. Also ich habe noch keinen Verlag. Und ich arbeite auch nach wie vor dran. Ich überarbeite immer noch. Und insofern, solange das nicht wirklich in gedruckter Form da liegt, wird das für mich nicht abgeschlossen sein, das Buch.
Ja. Welche Begründung bekommt man eigentlich so als junger, suchender Autor, wie du, wenn man Verlage ablehnt? Du hast vorhin schon den wirtschaftlichen Aspekt genannt, aber was gibt's so noch so?
Ja, also erstmal kann man froh sein, wenn man eine Begründung bekommt. In aller Regel sind das standardisierte Absagen, die man da bekommt. Also mit unverlangt eingesendeten Manuskripten hat man es sehr schwer, vor allem bei den großen Verlagshäusern. Ein paar Antworten habe ich bekommen. Das war dann in der Regel, dass es wirklich einfach nicht ins Programm passt. Eben weil ich ja auch diese regionale Prägung hatte, dann hat mir ein kleiner österreichischer Verlag auch mit jedem Recht, wie ich jetzt sagen muss, eben den Titel abgesagt, weil es eben, wenn man schon Provinzliteratur verlegt, das dann wenigstens österreichisches sein sollte.
Bekommt man denn wenigstens hier und da auch mal einen Tipp? So, machen Sie das oder das anders? Schauen Sie doch mal diesen oder jenen Aspekt sich stärker an.
Also nicht wirklich auf der Textebene. Es gibt sehr nette Menschen in der Verlagswelt, die einem dann einen Tipp geben, bei welchem Verlag man es zum Beispiel versuchen könnte oder auch Personen, wo man es vielleicht versuchen könnte. Aber die Arbeit, sich mit einem Text, den man ablehnt, zu machen, dafür ist die Zeit in der Regel nicht da beim Verlag.
Kai, du wolltest eigentlich mal Journalist werden, also irgendwas mit Medien statt irgendwas mit Büchern. Und nach dem Abitur hast du dann auch tatsächlich im weitesten Sinne was mit Medien gemacht, allerdings im kaufmännischen Bereich. Erklär mal.
Genau, ich hatte eigentlich immer den Wunsch, Journalist zu werden, hauptsächlich, weil ich eben schon während der Schulzeit gerne geschrieben habe. Ein Sportredakteur oder Sportjournalist wäre natürlich der absolute Traum gewesen, im Stadion stehen und hinterher Berichte darüber verfassen. Aber das ist eben letztendlich tatsächlich an den Noten und auch am persönlichen Engagement während der Schulzeit gescheitert.
Och, muss noch nicht vorbei sein.
Ja, wer weiß, vielleicht tut sich ja noch was. Genau, und dann habe ich eben eine Ausbildung als Medienkaufmann gemacht. Allerdings auch schon in dem Bewusstsein, dass ich hinterher eventuell in München Buchwissenschaft studieren möchte, wo das eine Aufnahmebedingung war. Oder Buchhändler musste man sein, ausgebildet. Allerdings hat mir die Ausbildung super Spaß gemacht und ich hatte ganz tolle Kollegen. Also ich war damals auch kurz davor zu sagen, ich gehe nicht mehr studieren, sondern ich bleibe in dem Beruf. Allerdings dann nicht so sehr des Berufes wegen.
Was macht man da eigentlich als Medienkaufmann? Also Buchhändler, klar, aber Medienkaufmann? Ich weiß nicht, Anzeigen verkaufen, hätte ich jetzt früher mal gedacht.
Genau, zum Beispiel. Also eigentlich begleitet man die ganze kaufmännische Abwicklung von einem Printerzeugnis. Also das kann der Anzeigenverkauf sein, das kann die Papierbestellung sein. Also das ist es jedenfalls, was man in einem Zeitungsverlag oder in einem Buchverlag macht. In meinem Fall war es so, dass ich das eben bei einem Einzelhändler gemacht habe, einem großen. Und ich war dort in der Werbeabteilung und wir haben da hauptsächlich diese Kundenzeitung für die Werbeabteilung produziert.
Also das heißt, du hast doch ein bisschen was mit Texten und Printerzeugnissen, also auch einen kreativen Prozess letzten Endes begleitet.
Ja, aber wenig. Es war überwiegend Sachen wie Preiskalkulationen, etwas in dieser Richtung.
Aber immerhin, du hast bei der IHK, wenn ich das richtig gelesen habe, als Regionsbester abgeschlossen in diesem Lehrberuf. Das
ja,
ist doch
genau.
Schon mal nicht schlecht. Und dann hast du ja dann doch noch studiert, also Buchwissenschaft in München an der LMU, Ludwig-Maximilians-Universität.
Genau.
Und auch da warst du überragend gut. Bachelornote 1,4. Nicht schlecht. Also kann man sagen, das war goldrichtig?
Auf jeden Fall. Also ich habe ja davor schon mal ein Studium abgebrochen, ein Wirtschaftsstudium. Und das war so der Moment in meinem Leben, wo ich am ehesten das Gefühl hatte, in einer Art Krise zu stecken. Und ich bin heute super froh, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
Du hast vorhin erzählt, dass Melancholie ein Gefühl ist, mit dem du, wenn du Texte schreibst, ganz gut umgehen kannst, besser als mit Humor. Das klingt für mich jetzt nicht so nach dem Partytypen.
Hier würde ich so nicht sagen. Also ich gehe schon trotz allem gerne feiern. Ich glaube, die Menschen, die mich kennen, würden auch sagen, dass ich ein lustiger Typ bin. Und ich laufe jetzt auch nicht durch die Welt und denke mir immer, ach mein Gott, wie traurig ist das.
Was ich mir auch gedacht habe, also auch die Art und Weise, wie du deinen Lebenslauf uns geschrieben hast, so mit einer leichten ironischen Note. Na, also Zweifel, der ist durchaus zum Selbstzweifel fähig.
Ja, mit Sicherheit. Also auch gerade in Amerika diese Figur des Chronisten, die ja mit einer gewissen Ironie über die älteren Menschen herzieht, die ist auch selber eine ironische Figur. Mhm. Das, ja, ist sicherlich richtig.
Würdest du sagen, dass der Zweifel ein Antrieb sein kann?
Es ist auf jeden Fall immer interessanter, etwas anzuzweifeln, als es einfach hinzunehmen.
Jetzt hat dein Romanmanuskript Amerika, ich erwähne es nochmal, ja den einen der ersten drei Plätze gemacht bei diesem Blockbuster-Wettbewerb, an dem unter anderem auch als Ausrichter oder Mitausrichter der Klett-Cotta Verlag, also wirklich eine große Nummer, beteiligt ist. Hat also einen der ersten drei Plätze gewonnen. Glaubst du, dass es jetzt echt nur noch eine Frage der Zeit ist, dass dieses, wie ich finde, ja sehr schöne Manuskript dann bald mal angenommen wird?
Ich hoffe es natürlich. Also es ist natürlich, ich war noch nie so nah dran, würde ich jetzt behaupten.
Ich musste irgendwie auch denken, als ich mir so deinen Lebenslauf durchgelesen habe und dann auch diese Wichtigkeit von Büchern, von einfach vom gedruckten Wort an den Titel deiner Heinrich-Böll-Autobiografie. Was soll aus dem Jungen nur werden oder irgendwas mit Büchern? Wann war dir klar, dass Bücher total wichtig sind für dich?
Das hat sich so kurz vor dem Abitur eigentlich allmählich immer deutlich herauskristallisiert. Es hat einen immer größeren Raum in meinem Leben eingenommen, Literatur zum einen. Und zum anderen war es etwas, wo ich zumindest im Stillen immer überzeugt war, dass das etwas ist, das mir liegt. Ich bin da jetzt nicht besonders offen damit umgegangen, aber habe dann für mich immer geschrieben. Und auch wenn ich jetzt keinen Roman zustande gebracht habe lange, hatte ich immer den Eindruck, da ist irgendwas da, was vielleicht funktionieren könnte.
Kai Wieland, angehender Autor, angehender Redakteur, studierter Buchwissenschaftler und Blogger. Kai, erzähl uns mal was über deinen Blog. Was schreibst du da?
Ja, den Blog, den betreibe ich jetzt seit ungefähr einem Jahr. Nicht mit der Reichweite, wie es viele professionelle Blogger tun, wie es beispielsweise die Blogger vom Blockbuster getan haben. War am Anfang eigentlich vor allem für mich eine Freizeitbeschäftigung und um so ein bisschen gewisse Dinge zu ordnen. Also ich habe da viele Reiseberichte beispielsweise in erster Linie von mir selbst und hin und wieder über Filme, über Bücher, alles, was mich gerade so beschäftigt.
Und der Name, den fand ich großartig, Knarrenkai. Ist das ein Spitzname von dir? Brechen da irgendwelche Gewaltfantasien durch, Wünsche nach dem Wilden Westen nicht. Oder bist du Sportschütze?
Nein, es ist eine ganz andere Wortherkunft. Ich muss den vielleicht mal umbenennen, mich fragen wirklich viele Menschen danach und verstehen das alles so. Es ist tatsächlich so, dass ich, wenn wir früher abends zusammen feiern gegangen sind, dann habe ich davor immer in die sozialen Netzwerke geschrieben, Knarrenkai on Tour. Das sollte einfach nur heißen, dass das ein lustiger Abend wird. Und das wurde dann irgendwie so eine Art alter Ego von mir irgendwann. Und jetzt, als ich den Blog eröffnet habe, habe ich eben einen Namen gebraucht.
Da schlummern aber doch noch auch ganz viele, will ich mal sagen, ausbaufähige Personalien so in deinem Kopf. Ne? Der Knarrenkai, dann vorhin dieses Szenario mit dem Weltuntergang, da kann man doch wirklich noch mehr draus machen.
Ne? Ja, es ist eben genau dieses Thema. Also es hat bei mir eigentlich nie an den ersten Ideen gemangelt. Es gab immer was, das mich gereizt hat. Aber es ist eben eine ganz andere Geschichte, das dann über eine längere Sendzahl auszubauen.
Was bringt denn das Bloggen dem Schriftsteller Kai Wieland, also dem angehenden Buchautoren? Beeinflusst sich das irgendwie gegenseitig?
Ja, ich würde sagen, das ist im Prinzip eine Art Sparring oder Training. Also ich habe auch wirklich Ideen, die mir beim Blogschreiben kamen, dann noch ins Buch verarbeitet. Das ist auf jeden Fall so, das befruchtet sich schon.
Mhm. Beeinflusst das auch den Stil irgendwie? Also Bloggen ist ja eher so ein bisschen, als würde man so vor sich hin plaudern, ne? Manchmal.
Mein Stil ist in erster Linie, denke ich, beeinflusst von der Literatur, die ich gelesen habe. Mhm. Und ich glaube, dass ich meinen Blog und meine literarischen Ambitionen in einem weitgehend identischen Stil eigentlich formuliere.
Du hast gerade dein Volontariat bei einem Verlagsbüro in Stuttgart beendet. Ab sofort bist du dann Redakteur mit Brief und Siegel. Was ist das für ein Laden und was genau hast du da gemacht und wirst du tun?
Ja, also mein Verlag, das Verlagsbüro Weiß und Partner in Stuttgart. Wir produzieren für die Buchbranche, für unterschiedliche Verlage, sind wir als Dienstleister tätig. Die geben unterschiedliche Produktionsschritte an uns ab. Das kann die Druckabwicklung sein, das kann aber auch die Produktion von einem ganzen Titel sein. Wir machen sehr viel im Bereich Archäologie, auch Kulturgeschichte und ein anderes Standbein ist die Reiseliteratur und da bin ich hauptsächlich tätig. Also ich bearbeite verschiedene Reiseführereien redaktionell, mache auch da den Satz. Und das ist eine sehr schöne Verbindung von verschiedenen Leidenschaften, die ich habe. Zum einen die Literatur, zum anderen das Reisen. Das trifft es eigentlich sehr gut.
Volontariat, das ist also Redakteursausbildung, das ist eigentlich egal, ob das jetzt im Journalismus oder im Verlagswesen ist, immer sehr begehrt. Das war wahrscheinlich nicht so einfach, das zu kriegen, oder?
Ja, es ist generell für den Nachwuchs eigentlich eine recht schwierige Branche. Also zum Zeitungsbetrieb kann ich nichts sagen, aber im Buchverlag ist es auf jeden Fall sehr schwierig. Selbst wenn man, so wie ich, wirklich was dezidiert für die Buchbranche eine Ausbildung absolviert hat, also das Studium der Buchwissenschaft und davor Medienkaufmann, auch mit ordentlichen Leistungen, reißt sich die Branche jetzt momentan nicht unbedingt darum.
Also kann man froh sein, wenn man sowas doch Solides und dann auch noch einigermaßen Schönes hat. Ja, kannst du dir vorstellen, die nächsten 20 Jahre?
Ja, auf jeden Fall.
Aber das Schreiben bleibt eine Leidenschaft oder sogar der eigentliche Traumberuf?
Ja, das Schreiben war für mich eigentlich immer so ein bisschen ein Fenster, das irgendwo am Horizont geschwebt hat. Wenn alles andere nicht funktioniert oder ich mir sage, das macht mir alles keinen Bock mehr, dann steige ich durch dieses Fenster und werde Schriftsteller. Aber das ist erstens, hat sich das so ein bisschen ernüchtert, weil man wird nicht mehr so einfach reich mit der Schriftstellerei heutzutage, dass man auf nichts anderes mehr angewiesen ist. Und ich hätte auch so ein bisschen Angst davor, Berufsschriftsteller zu werden und den Druck zu haben, permanent Output zu generieren und am Ende wirklich jemand zu sein, der pro Tag eine Seite aufs Papier knallen muss.
Also insofern hast du dein Standbein und wenn das noch mehr wird, ist es wunderbar, oder?
Ganz genau so ist es. Ich freue mich über alles, was kommt, aber ich würde jetzt nicht in der Situation sein wollen, immer schreiben zu müssen.
Das war SWR 2, Tandem Rakete, heute mit dem Verlagsredakteur, Blogger und Nachwuchsautor Kai Wieland. Schön, dass du da warst. Alles Gute.
Dankeschön. Gleichfalls alles Gute.
Redaktion dieser Sendung hatte Elena Krogmann. In der Technik waren Wolfgang Görre und John Krohl. Am Mikrofon war Fabian Elsesser und der sagt auf Wiederhören.